Radio Hagen, der Podcast.
Bei mir im Studio sind einmal Martina Richlig vom Opferschutz, dann steht vor mir Ramona Arnhold von der Pressestelle der Polizei Hagen und Janina Wohlers vom Betrugsdezernat. Schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über Betrugsmaschen zu sprechen und vor allen Dingen, wie man verhindert, Opfer zu werden. Ich würde sagen, wir starten einmal mit dem Love Scam. Da gab es im August einen Fall, wo man sich vielleicht denkt, da wäre ich nie drauf reingefallen, auch wenn das immer leicht ist, so einfach zu sagen, da werden wir später nochmal drauf eingehen. Frau Arnhold, was ist denn passiert im August?
Ja, wir hatten eine 57-jährige Hagenerin, die ist leider auf einen Liebesbetrüger reingefallen. Der hat vorgegeben, dass der auf einer Bohrinsel in Irland arbeitet. Und einiger Zeit der Kontaktaufnahme hat er dann initiiert, dass er sie besuchen wollen würde und hat gesagt, er möchte gerne Flüge buchen und hat dann auch tatsächlich um Geld gebeten, um diese Flugtickets bezahlen zu können. Und kurioserweise hat er sich dann auch eine neue Geschichte einfallen lassen. Er wäre dann plötzlich in Spanien und wäre festgenommen worden, hat aber irgendwie Vermögenswerte, die er der Dame dann überweisen wollte und dazukommen lassen wollte er per Post schicken. Da fallen dann naturgemäß Zollgebühren an und auch diese Zollgebühren sollte die Hagenerin dann übernehmen. Und dann hinterher hat sie sogar tatsächlich Aufforderungen bekommen, diese Zollgebühren zu bezahlen. Und wenn sie das nicht tun würde, wäre ihr ganzes Vermögen gepfändet. Das Ganze hat sich dann tatsächlich so sehr gesteigert, dass sie am Ende mehrere 10.000 Euro überwiesen hat.
Puh, das ist eine ganze Stange an Geld. Was wären denn jetzt so die klassischen Warnzeichen bei dieser konkreten Geschichte gewesen, wo man sich hätte vielleicht denken können, vielleicht sollte ich das doch noch mal eher hinterfragen. Ich weiß nicht, vielleicht wollen Sie was dazu sagen oder vielleicht Frau Wohlers vom Betrugsdezernat?
Also es fängt häufig an mit ganz kleinen Forderungen nach Geld, wo es gar nicht unbedingt um Bargeld geht, sondern um Gutscheincodes, die man zahlen soll. Damit wird angetestet, ob die Leute überhaupt Geld überweisen. Und dann kommen recht schnell sehr abenteuerliche Geschichten. Und dieses Zukommen lassen von Werten, für die Zollgebühren bezahlt werden müssen. Und zwar immer wieder und wieder. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr klassisches Muster, weil man immer das Gefühl erzeugt, du musst noch einmal bezahlen und dann bekommst du es ganz vielfach zurück.
Ist das so diese typische Love-Scamming-Masche, dass man die Leute, ich nenne es jetzt mal, versucht einzulullen und dann immer wieder mit den abenteuerlichsten Geschichten, auch manchmal ja verschiedene Geschichten, so wie ich das mitbekommen habe, versucht dann, um ihr Hab und Gut zu betrügen?
Das ist letztlich das, was Love-Scam ausmacht. Also die Geschichten sind, wenn wir sie lesen, häufig, dass wir tatsächlich denken, ja, das ist abenteuerlich, das könnte man verfilmen. Derjenige, der drinsteckt, fällt ja nicht von oben in diese Geschichte hinein, sondern die wird langsam aufgebaut und die Leute entwickeln ein ernsthaftes Gefühl für diese andere Person und dann glauben die das.
Also kann man schon sagen, das wichtigste Werkzeug eines Love-Scammers, einer Love-Scammerin ist, die rosarote Brille, die Sie dem Opfer aufsetzen.
Die rosarote Brille ist es, das Gefühl, mit dem gespielt wird. Ne? Weil wenn ich es geschafft habe, denjenigen wirklich in mich verliebt zu machen, ne? Die Leute sind ja ernsthaft verliebt. Das ist ja alles echt, was bei unseren Geschädigten passiert, das ganze Gefühl. Und das kennt jeder selber, wenn er verliebt ist, ne? Dann werden ganz viele Fragen einfach nicht mehr gestellt. Wichtig für den Geschädigten oder für die potenziellen Opfer wäre, dafür zu sorgen, dass sie ein soziales Umfeld haben, mit dem sie darüber kommunizieren können und auch so Zweifel von außen, von guten Freunden anzunehmen.
Was man auch dazu sagen muss, ist, wenn die Leute sich dann schon mal getraut haben, so einen Betrug anzuzeigen oder sie haben diesen Schritt gewagt, sich an die Polizei zu wenden, dann sollten auch die Familienangehörigen oder Freunde da sind wirklich diesen Liebeskummer ernst nehmen. Die Leute leiden wirklich sehr und viele sagen dann, ey, das war doch ein Betrüger und damit ist das für die vielen Leute dann auch erledigt. Aber das Opfer, also die Person, die dann wirklich diese Gefühle hat, die leidet und die leidet auch nachhaltig. Und da ist es dann auch nicht damit weggewischt zu sagen, es war ein Betrüger und dementsprechend kann man das dann abhaken.
Gibt es da irgendwie so das prototypische Opfer? Also welche Menschen sind hauptsächlich davon betroffen? Ist es jetzt die 19-jährige Abiturientin? Ist es der verwitwete 76-Jährige? Wie sieht denn so hauptsächlich das Opfer aus? Wonach suchen die Täter?
Die Täter suchen natürlich hauptsächlich nach Opfern, die zahlungsfähig sind. Eine 19-jährige Abiturientin werde ich wahrscheinlich quasi liebesbetrügen können. Die kann ich einwickeln und der kann ich was vorspielen. Die lohnt sich aber nicht, weil die wird wahrscheinlich nicht das Geld haben. Was wir feststellen, ist, dass es vorwiegend Personen sind jenseits der 50, also in der zweiten Lebenshälfte. Und ab da geht es bunt durcheinander. Also Männer, Frauen, was die sexuelle Ausrichtung angeht, heterosexuelle Beziehungen, homosexuelle Beziehungen, das ist völlig egal. Da geht es durch alle Schichten und alles wird vom, also alles, was erwünscht ist vom Opfer, wird letztlich vom Täter auch bedient.
Dann ist natürlich auch die Frage, wo holen sich die Love-Scammer, die Täter, ihre Opfer her? Also klar, aus dem Internet, aber gibt es da vielleicht irgendwie eine Plattform, die besonders betroffen ist oder die sich vielleicht auch für Betrügerinnen und Betrüger besonders eignet, weil man da auf ganz viele Informationen auf einmal rankommt?
Es ist natürlich in den sozialen Medien so, dass man sehr gut abtasten kann, was habe ich hier für ein potenzielles Opfer? Da werden Bilder online gestellt, da kann ich vielleicht an bestimmten Dingen ablesen, wie ist der soziale Status, wie viel Geld ist denn da wohl zur Verfügung. Es werden Dinge veröffentlicht, die auch die eigene Emotionalität betreffen. Also wenn man zum Beispiel einen Angehörigen verliert, das Haustier stirbt, das sind alles Dinge, die vielfach gepostet werden von den Leuten. Und dann stehen die Emotionalen nicht so fest auf dem Boden. Und das ist eine Möglichkeit für Täter, da anzuknüpfen und zu sagen, ich habe auch mein Tier verloren und darüber einen Kontakt anzubieten letztlich, ne, der vielleicht auch, wo man das Gefühl hat, der kann auffangen, dieser Kontakt, und dann ist ganz schnell die Tür auf.
Wie gehen die Täter vor?
Also wir kennen zwei, sag ich mal, sehr große, unterschiedliche Maschen. Das eine ist Kontaktaufnahme über soziale Medien von Leuten, die häufig im Ausland sind, weit weg. Also das ist die vorgegebene Persönlichkeit, Menschen mit renommierten Berufen, Ärzte in Afghanistan oder halt der Ingenieur auf der Ölbohrinsel, wie wir es gerade gehört haben, die halt so weit weg sind, dass man sich nicht mal eben treffen kann. Dann wird viel Kontakt aufgebaut, dann beginnt man sehr schnell mit Liebesschwüren und dann wird irgendwann getestet, ist das Opfer überhaupt zahlungswillig. Und dann geht's tatsächlich los mit so kleineren Beträgen, häufig mit Gutscheinkarten von 50 Euro. Schick mir doch diesen Gutscheincode, unter unterschiedlichsten Geschichten, ne, dass man das als Zahlungsmittel nutzt, gegen irgendwas eintauscht. Und dann geht es in der Regel weiter mit einer sehr groß aufgebauten Geschichte, die letztlich immer darauf hinausläuft, dass die Geschädigten Geld investieren in die gemeinsame Zukunft. Also man wird eine gemeinsame, finanziell sorgenfreie Zukunft haben, aber dafür muss jetzt aus irgendwelchen Gründen bezahlt werden. Das große Problem ist, dass die ganze Beziehung findet ja letztendlich im Kopf des Geschädigten statt. Alles andere ist ja erfunden. Nur für den Geschädigten ist es ja absolut echt. Das sind echte Gefühle, so wie Sie es vorhin gesagt haben. Und wenn man das beendet, dann ist es auch echte Trauer. Wenn ich den Schritt zur Polizei mache und das anzeige, dann muss ich mir selber eingestehen, dass das alles nicht wahr gewesen ist. Und das ist ganz, ganz schwer, weil man ja selber den Schritt in einen unfassbaren Liebeskummer macht. Lieber halten die Leute irgendwie daran fest und gehen diesen Schritt nicht, das selber einzugestehen. Das Zweite ist natürlich die Scham. Die Polizei wird 1000 Fragen stellen. Die Scham sollte man nicht haben, weil wir arbeiten damit. Wir stellen 1000 Fragen, ja. Nicht, weil wir neugierig sind, sondern weil wir versuchen, das aufzuklären. Für die Geschädigten sollte immer klar sein, dass sie Scham eigentlich nicht empfinden müssen, weil sie sind die Opfer. Und Scham ist ein Gefühl für Täter, nicht ja, für die Opfer.
Wie schwierig ist es denn, solche Betrugsfälle aufzuklären? Und was sind so die Hindernisse daran?
Also die Schwierigkeit zum einen ist, dass vielfach Gelder eben ins Ausland gehen. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, aber die sind deutlich langwieriger, als wenn das alles in Deutschland bleibt. Ich kann, wenn ich so einen Sachverhalt auf den Tisch bekomme, am Anfang nie sagen, oh, das wird einfach oder oh, das wird schwierig. Das ergibt sich immer im Laufe der Ermittlungen. Es gibt eben, wie gesagt, Fälle, wo ich plötzlich alles innerhalb von Deutschland hatte, die Täter dann auch in Deutschland verurteilt worden sind. Das ist natürlich sehr schön, wenn man das erreichen kann, weil da haben wir eben Möglichkeiten ranzukommen, relativ schnell. Es kommt auch immer darauf an, wie die Zahlungen gelaufen sind. Waren es tatsächlich ausschließlich Gutscheincodes? Sind die Zahlungen über Zahlungsdienstleister gelaufen? Ist direkt überwiesen worden? Auf was für Konten ist überwiesen worden?
Ja, was mir jetzt noch bei diesem Bereich einfällt, ist, dass vor allem im Bereich Love Scam immer sehr viele Prominente genutzt werden, die sich angeblich bei den Leuten melden. Also es bewegen sich Menschen zum Beispiel in Fanforen oder irgendwie im Internet und die haben den größten Traum überhaupt, dass sich diese Person bei denen meldet. Und plötzlich kommt dann tatsächlich so eine Nachricht und die Person gibt dann vor, also der Betrüger gibt dann vor, ich bin übrigens diese Person, die du so verehrst, wo du Fan bist, wo du einfach auch schon diese emotionale Verbundenheit zu hast. Dann sind Leute dann mal ein bisschen leichtgläubiger, manche sind auch ein bisschen pfiffiger und sagen, ey, das kann gar nicht sein und verlangen dann zum Beispiel Videomaterial oder Fotos, um diese Beweise zu bekommen. Und was leider traurigerweise in der heutigen Zeit gut möglich ist, ist dann, dass man mit künstlicher Intelligenz ganz viel anbietet. Also da wirst du mir wahrscheinlich noch viel, viel mehr erzählen können, Janina, dass es da Menschen gibt, die erhalten dann wirklich so ein Video und für die erfüllt sich ein Traum, ne?
Also ich habe schon personalisierte Videos gesehen, ne, weil von den prominenten Sänger, Schauspieler gibt es natürlich ohne Ende Material im Internet, was womit man eine KI füttern kann und dann sagen kann, und jetzt erstellst du mir bitte ein persönliches Video mit einer Ansprache an folgende Person. Und dann ist das relativ schnell gemacht, ja. Und wenn ich das Video quasi schon eingefordert habe als Beweis, dann werde ich auch ganz schwer darauf kommen, dass das Betrug ist, weil ich gucke ja nicht drauf und suche den Betrug oder suche die KI. Ich suche ja den Beweis, den erwarte ich ja. Und das macht es sehr, sehr schwierig, ne? Das Zweite ist natürlich, dass wir dass die allermeisten von uns aus einer Generation kommen, wo ein Video tatsächlich ein Beweis war, dass wir gar nicht erstmal, wenn wir ein Video sehen, gar nicht die erste Idee ist zu fragen, ist es KI oder ist es echt? Und dann sind wir natürlich sehr schnell da drin, weil wenn mein Star mir eine persönliche Botschaft schickt, ja, dann bin ich natürlich eingefangen.
Ja, vor allem, man sucht ja eine Bestätigung und nicht irgendwas, was widerlegt, sondern man hat in dem Moment ein Video bekommen, man ist ja einfach verliebt vielleicht auch oder man schwärmt sehr, sehr stark für diese Person und dann sucht man nicht nach Fehlern. Also künstliche Intelligenz hat ja Fehler, die irgendwo in solchen Sachen auftauchen, in Foto- oder Videomaterialien, aber die ältere Generation, die sieht das Ganze gar nicht. Jüngere Menschen, die damit aufwachsen, die kennen das, die erkennen das meistens auch sehr, sehr schnell. Aber ältere Personen, denen fällt das einfach schwer auf oder bis gar nicht sozusagen. Wenn das jetzt nicht ganz, ganz grobe Schnitzer sind oder irgendwas hört sich so dermaßen hölzern und gestelzt an, glauben die das einfach.
Für Jüngere ist es auch, habe ich persönlich festgestellt, normal erstmal zu gucken, wenn ich ein Video bekomme über Social Media, was ich da sehe, sich ganz vorne erstmal die Frage zu stellen, sehe ich hier was Reales oder sehe ich hier KI? Das habe ich in meinem Alter nicht mit Anfang 40 und das haben auch viele andere auch nicht, weil das gab es einfach nicht, als wir mit Medien groß geworden sind und als wir unsere Medienkompetenz erworben haben. Ne? Wo mein Teenager-Kind sagt, das ist KI, sitze ich da, gucke mir ein Video an und habe noch so ein Störgefühl und denke, hey, irgendwie ist das komisch. Und neben mir ist quasi das Urteil schon gefallen, das ist ein Fake.
Also kann man sagen, dass die Betrugsmaschen definitiv ausgefeilter geworden sind durch künstliche Intelligenz und geht es deswegen jetzt auch leichter?
Also ich würde schon sagen, dass das leichter geht, weil man jetzt einfach viele technische Möglichkeiten hat, die es vorher nicht gab. Am Anfang hatte man ein Telefon, das man nutzen konnte oder man hat versucht, einen Brief zu schreiben, den man Menschen zustellt. Und heute kann man sich im Endeffekt im Internet alles erstellen lassen, so wie die Menschen das wollen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Anlagebetrug sich anschaut, auch da gibt es den Effekt, dass viele Bilder von prominenten Personen genutzt werden, die einfach für Seriosität stehen und für Ehrlichkeit. Und dann kommen die Menschen da einfach sehr, sehr schwer drauf, dass das vielleicht keine richtige Anlage ist, die man sich wirklich vornehmen sollte, um noch ein bisschen reicher zu werden.
Was ist denn überhaupt jetzt ein Anlagebetrug?
Ein Anlagebetrug bedeutet, dass den Geschädigten vorgespiegelt wird, dass sie ihr Geld gut und vor allem extrem gewinnbringend anlegen. Es gibt unterschiedliche Varianten davon. Das Ergebnis ist immer gleich, das Geld ist weg. Da haben wir sehr stark steigende Fallzahlen und auch sehr stark steigende Schadenshöhen.
Wie gehen Anlagebetrüger vor? Wie machen die ihre Kohle?
Zunächst mal werden Leute, teilweise gibt es auch Überschneidungen mit Love-Scam. Das ist selten, das kommt aber vor, dass man eine persönliche Ebene aufbaut. In aller Regel ist es aber so, dass Werbung geschaltet wird auf den sozialen Medien, in denen Geldanlagen angeboten oder angepriesen werden. In unterschiedlichsten Varianten wird den Leuten erzählt, was für eine unglaubliche Rendite sie machen können mit dieser Geldanlage. Häufig wird dann auch gebeten, in WhatsApp-Gruppen zu kommen. Also man soll über dieses soziale Medium die Leute anschreiben. Dann wird man in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen, in der eben nur Auserwählte sind, die diese Anlagemöglichkeit bekommen. Und dann kommen unterschiedliche Varianten, wie zu investieren ist. Die beiden großen Bereiche sind da einmal das Geld ins Ausland zu überweisen, an angebliche Broker. Die zweite Variante ist, das Geld erst in Kryptowährungen umzuwandeln und dann an angebliche Broker zu schicken. Und dann ist es in der Regel weg. Es werden dann immer weitere Forderungen gestellt. Also man muss natürlich immer mehr investieren. Und dann werden Gewinne vorgespiegelt, wo dann aber Gebühren gezahlt werden müssen, um diese Gewinne nun auszulösen. Im Endeffekt wird man nicht einen Cent wiedersehen.
Man sollte sich eigentlich da immer schon die Frage stellen, welche Person würde denn so einen Trick verraten, aus einem ganz kleinen Vermögen ein riesengroßes zu machen? Also das ist so der erste Punkt, wo man vielleicht für sich ein bisschen reflektieren sollte. Die Person, die das wirklich kann, die würde solche Sachen halt einfach nicht verraten. Die möchte ja alleine reich sein im Idealfall. Und das ist so ein kleines Warnsignal. Also wer einem anbietet, mit wenig Kapital, ein ganz großes Kapital am Ende herausschlagen zu können, wird wahrscheinlich nicht die Wahrheit sprechen.
Vor allem wird der nicht noch auf sozialen Medien Werbung schalten und letztendlich dafür bezahlen, damit er ihnen erzählen darf, wie sie reich werden.
Ist dann diese klassische Geschichte, die man kennt, der Prinz aus Land XY hat jetzt so und so viel Geld, sagen wir jetzt mal eine 500.000 zu vererben und es kommt dann per E-Mail oder so in ihr Leben und sagt, ja, und wenn sie mir jetzt 2.500 Euro überweisen oder wie auch immer mir das Geld zukommen lassen, dann bekommen sie mein Erbe. Ist das auch ein Anlagebetrug? Ist es ja nicht. Aber dadurch, dass ja dieser Anlagebetrug gerade irgendwie so im Kommen ist, sind solche Fälle dann irgendwie weniger geworden? Vielleicht auch, weil die Methode, muss man ja sagen, ein bisschen ausgelutscht ist.
Also den nigerianischen Prinzen, der sehr viel Geld zu vererben hat, oder die saudi-arabische Prinzessin, die haben wir tatsächlich kaum noch per E-Mail, weil genau das, was Sie sagten, diese Methode ist ausgelutscht. Der nigerianische Prinz mit dem vielen Geld ist ja schon ja quasi in den Sprachgebrauch übergegangen. Das funktioniert einfach nicht mehr gut. Was aber tatsächlich immer noch funktioniert, sind eben einzelne Kontakte über die sozialen Medien aufzunehmen und dann eben diese Geschichte von jemandem zu erzählen, der angeblich schwer krank ist, keine Kontakte hat und jetzt so glücklich ist über diesen einen Kontakt über Facebook, über Insta, dass wenn derjenige stirbt, und das wird in absehbarer Zeit passieren, dann soll das Gegenüber alles Geld bekommen und dann werden auch wieder Gebühren fällig und Konten werden eröffnet und am Ende sieht man nicht einen Cent und hat eher noch eine Menge Schwierigkeiten. Also wenn, gibt es das über eine persönliche Ebene, nicht mehr über das blinde Anschreiben über per E-Mail.
Also haben sich viele Betrugsmaschen natürlich selbstverständlich verändert, aber vor allen Dingen von so SMS-Geschichten und auch per E-Mail eher so in die sozialen Medien verlagert, weil dort halt auch einfach eine ganz andere private und auch eher intime Bindung hergestellt werden kann.
Ja, vor allem geht es vielfach über die intimen Bindungen und um das, ich sag mal, über das Spiel mit Emotionen, ne? Also Betrüger spielen schon immer mit Emotionen, lösen in den Leuten was aus. Das war vor 100 Jahren beim Heiratsschwindler so und das ist auch heute noch so. Und in den Betrugsmaschen, die wir bearbeiten, sehen wir eben, dass vorwiegend Emotionen bedient werden, extreme Emotionen, und zwar die gesamte Klaviatur von ganz positiv bis ganz negativ.
Gibt's von polizeilicher Seite aus irgendwie, ja, Trick 17, um zu gucken, ey, so kann ich mich schützen?
Ja, insbesondere in Bezug auf die Geldanlagen muss man natürlich sagen, wenn die beworben wird in den sozialen Medien, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass es nicht realistisch ist. Das Geld ins Ausland zu schicken, ist immer heikel. Das Geld in Kryptowährungen umzuwandeln und dann wegzuschicken, also Sie können das ja gerne in Krypto umwandeln, aber dann vielleicht nicht wegschicken, weil gerade Kryptowährungen hatten ja den Sinn, dass es eben nicht nachverfolgbar ist, dass es anonym ist, dass es anonyme Zahlungsmethoden sind. Und dann wird es natürlich sehr, sehr, sehr schwer, wenn es dann passiert ist, noch zu helfen. Tatsächlich, das, was die Kollegin von der Pressestelle gesagt hat, immer sich die Frage stellen, das, was mir hier erzählt wird in der Werbung, macht es Sinn? Wenn jemand weiß, wie das geht, wie ich mit aus 5 Euro 200 mache in 2 Tagen, wenn der weiß, wie das geht, warum sollte er es mir erzählen? Und auch diese WhatsApp-Gruppen, in die man eingeladen wird, da sitzen 3 Geschädigte und 47, die zur Tätergruppe gehören, die alle erzählen, wie toll das funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Es gibt keine Möglichkeit, so einfach Geld zu machen. Die gibt es schlicht nicht.
Also in erster Linie kann man zum Beispiel mal eine Bank aufsuchen und da mal fragen, ob das Ganze richtig ist. Oder man sucht eine Polizeiwache auf und sucht da den Kontakt. Die Kollegen von der Polizei auf den Wachen, die sind genauso geschult, die schauen sich das an, die können dann schon die erste Tendenz mitgeben, wenn man sich gar nicht sicher ist. Wir haben Fachkommissariate, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit solchen Delikten. Auch die können dann Anhaltspunkte geben. Und auch hilfreich ist immer die Familie. Also wenn sich jemand zum Beispiel älteren Semesters solche Sachen anschaut, dann hilft es auch oft, einmal mit jüngeren Menschen zu sprechen. Also im Falle von Oma oder Opa vielleicht einfach mal Enkel ansprechen, jüngere Nachbarn, auch da kann man was machen. Also generell sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Alles, was man im Internet in diesen Sachen findet, in sozialen Netzwerken, per se am besten lassen und dann seriöse Methoden suchen, um da dann eben Anlagen tätigen zu können, über Banken zum Beispiel oder über andere Stellen.
Tatsächlich wird das Überprüfen direkt auch durch die Täter häufig sehr erschwert, indem von vornherein gesagt wird, Banken werden Ihnen sagen, das ist nicht möglich. Die Regierung möchte nicht, dass Sie diese Möglichkeit kennen. Also das wird direkt gesät, sodass man dann zur Bank geht und genau das gesagt bekommt, was zu erwarten ist. Nein, das ist Unsinn, das geht nicht. Ja, natürlich, das hat er ja gesagt. Ne? Also offensichtlich stimmt das dann ja, was mir da erzählt worden ist, weil es tritt ja gerade genauso ein, wie das, was mir in dieser Werbung erzählt worden ist. Und das macht es eben sehr, sehr schwierig. Das spielt aber auch mit so einer Emotion, zu einem auserwählten Kreis zu gehören. Wann immer ich das Gefühl habe, ich werde da in sowas reingezogen, in so einen auserwählten Kreis. Ne? WhatsApp-Gruppen mit begrenzten Mitgliedern, ne? Da sollte man ganz, ganz, ganz vorsichtig sein.
Was man generell bei solchen Maschen auch zum Beispiel im Bereich Love Scam sagen kann, ist, dass die Täter teilweise sehr pfiffig sind. Also wenn ich jetzt konkret nach Geld gefragt werde, vielleicht klingelt da eine Alarmanglocke, aber Täter nutzen es manchmal auch mit diesem psychologischen Trick und sagen, ah, ich kann mir das gerade nicht leisten und das wäre doch so schön und das könnten wir für uns benutzen und bringen dann Opfer indirekt dazu, das selber anzubieten. Also die bringen die im Endeffekt mit verschiedensten Mitteln und Wegen auf die Idee, doch selber das Geld mal anzubieten. Das wird dann zum Schein abgelehnt und das gibt dann auch nochmal so ein Gefühl von Sicherheit. So nach dem Motto, er hat mich ja sich selber gefragt, weil sonst hätte ich es abgelehnt. Aber jetzt hat er ja sogar Nein gesagt und das ist ja seriös, weil niemand, der mich betrügen würde, würde ja das erstmal ausschlagen. Jeder will mein Geld ja sofort haben. Das kann ja nur echt sein, wenn ich das anbiete, erstmal ein Nein kommt zum Schein und am Ende des Tages nimmt derjenige es notgedrungen an und ich musste den noch dreimal dafür bitten.
Ja klar, vor allen Dingen, weil dann ja auch irgendwie den Leuten quasi vorgegaukelt wird, dass sie das ja alles von sich aus machen und dass sie der Person vertrauen können, weil er will ja überhaupt mein Geld gar nicht. Ich habe ihm mal gesagt, ey, du hast hier ein Problem, ich greife dir unter die Arme, nein, nein, ich schaffe das schon ohne dich und alles gut und ich will ja nur das Beste für dich. Klar, das ist wilde Psychologie, die da teilweise angewendet wird.
Das ist halt auch sehr schwierig. Also die Täter versuchen auch konkret, ihre Opfer zu isolieren. Also es wird immer so dieser kleine Deckmantel der Verschwiegenheit darüber gelegt. Wir können ja noch nicht darüber reden, lass uns doch erstmal zu zweit genießen. Und gerade diese Zweisamkeit gibt da nochmal so ein ganz besonderes Gefühl. Das ist diese Exklusivität, die die Täter dann auch ausnutzen, wenn man dann als Opfer anbietet, ach, ich möchte unbedingt meiner Familie das mal zeigen oder was erzählen. Ich bin so stolz, dass wir zusammen sind. Das wird dann meistens auf ganz geschickten Wegen irgendwie abgewendet, um zu sagen, ey, lass uns doch an Tag X machen, sozusagen so ein großer Enthüllungstag. Und das ist dann so ein Gefühl, das Ganze nochmal so ein bisschen für sich bewahren zu können. Dieses innere Gefühl wird dann noch gesteigert bei den Leuten.
Was würden Sie als Polizei, Hagen, den Leuten, die jetzt, nachdem sie das alles gehört haben, irgendwie denken, ey, die Person, mit der ich da übers Internet eine tolle, tolle Beziehung und Bindung aufgebaut habe, vielleicht ist die gar nicht die Person, die sie vorgibt zu sein. Was würden Sie diesen Personen jetzt raten?
Also zum Ersten, dass sie sich trauen, zur Polizei zu gehen und mit Angehörigen darüber sprechen. Also dieses Emotionale muss aufgefangen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen sich trauen, darüber zu sprechen. Diese Barriere ist enorm groß, aber es nur anzuzeigen, ist im Endeffekt der einzige Schlüssel, um da dann auch die Täter ermitteln zu können. Also diese Scham, die wir vorhin auch schon mal aufgegriffen haben, die gehört eigentlich dem Täter und nicht dem Opfer. Das heißt, die erste Barriere überwinden, es anzeigen, darüber zu sprechen und sich Leuten anzuvertrauen, denen man auch wirklich vertraut. Also wo man sagt, man hat eine Nähe, man kann das von der Seele reden und vor allem auch den Opferschutz der Polizei in Anspruch nehmen.
Genau, darauf wollte ich nämlich auch gerade zu sprechen kommen. Wenn wir darüber reden, dass die Leute aufgefangen werden müssen, dann müssen wir auch auf jeden Fall über den Opferschutz der Polizei reden. Frau Richlig, Sie sind hier in der Runde ja die Expertin, was Straftaten zum Nachteil älterer Menschen angeht. Und da müssen wir natürlich auch über die Maschen Schockanrufe und Enkeltrick reden. Erstmal vielleicht, was sind Schockanrufe, was ist der Enkeltrick?
Der Enkeltrick, das ist ja eine Masche, die gibt es schon seit über 30 Jahren. Das ist ja die Geschichte, wo der angebliche Enkel anruft und von Oma oder Opa eine größere Summe, was weiß ich, für ein Auto oder einen Computer haben möchte. Ist aber eine Masche, die halt aktuell, die es aktuell nicht so oft gibt. Dann falscher Polizist, das sind die auch schon mal anrufen, wenn sie auf dem Display die 110 sehen. Ja, dann stehen viele stramm und denken, das ist die Polizei. Die 110 ist aber eine Einbahnstraße und nur wir können mit der 110 die Polizei anrufen. Ja, bei diesem Trick geht es darum, dass ein falscher Polizist erzählt, dass eine Einbrecherbande festgenommen wurde oder ein Teil einer Einbrecherbande, dass man bei denen einen Zettel gefunden hat und nun wird dem Angerufenen erzählt, dass sie die Nächsten sind, bei denen eingebrochen wird und jetzt sollen sie ihre Wertgegenstände schon mal sichern, verpacken und es würde gleich ein Kollege vorbeikommen und das abholen. Auch diese Masche wird zwar ab und zu noch versucht, aber auch eher selten.
An der Stelle müssen wir vielleicht doch einmal kurz sagen, die Polizei würde niemals vorbeikommen, um ihre Wertsachen abzuholen in Sicherheit
genau.
zu nehmen.
Und genau, dafür hat die Polizei auch gar keinen Platz und auf die Idee würde sie auch auf gar keinen Fall kommen.
Genau, dann haben wir noch die Schockanrufe. Also wie sieht so ein Schockanruf aus und womit arbeiten die Täter, um die Leute dazu zu bekommen, Geld locker zu machen?
Also bei den Schockanrufen ist es in meisten Fällen so, Telefon klingelt, meistens ältere Dame geht ans Telefon, nimmt ab und hört eine weinende Stimme. Schluchzend, Mama, mir ist was ganz Schreckliches passiert. Ich habe einen Unfall verursacht und dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Und in dem Moment erschrickt sich die Angerufene schon so. Dann wird hinterher das Telefonat weitergegeben an einen angeblichen Polizisten, der dann die ganze Sache bestätigt, die passiert ist, das noch ein bisschen schlimmer ausschmückt und jetzt um die Ecke kommt, dass eine höhere Kaution zu zahlen ist, damit die Tochter nicht inhaftiert wird. Dann wird immer hoch angesetzt, dann sagen die 80.000 Euro, um mal zu gucken, was die halt so locker machen. Dann sagen viele, 80.000 haben wir nicht, aber wie viel haben sie denn? Ja, 30.000, gut, da muss ich nochmal mit dem Staatsanwalt sprechen. Dann ruft der Staatsanwalt wieder an, gut, wir machen bei Ihnen eine Ausnahme. Können Sie vielleicht noch was drauflegen? Haben Sie noch Schmuck oder Wertgegenstände zu Hause? Und die Mutter, die sich jetzt solche Sorgen macht, die denkt nämlich in dem Moment, wie wird mein Kind nur damit fertig, dass durch sie ein Mensch ums Leben gekommen ist. Die lässt gar keinen klaren Gedanken mehr, also der kommt gar kein klarer Gedanke mehr und die macht sich jetzt auf die Socken, entweder das Geld von der Bank zu holen. Ab und zu machen die Täter das dann, dass sie direkt das Taxi für die Dame bestellen, damit sie das Geld abholen können. Oder sie fährt selber und später was ich noch vergessen habe, dann werden die meistens noch gefragt, ob sie ein Handy haben, damit, und da werden sie auch drauf angerufen, damit sie nicht mit dem Handy sich mit irgendjemand anderem in Verbindung setzen. Also deswegen wird dann auch noch aufs Handy angerufen und das Handy haben die dann dabei auf dem Weg zur Bank, um das Geld abzuholen, falls das so ist. Es sei denn, sie haben es zu Hause, das ist auch manchmal, viele ältere Leute haben auch größere Beträge zu Hause, was halt auch ja keine gute Idee ist. Die gibt man dann auch schneller mal raus.
Aber wie kommt es denn, dass die Opfer denken, dass das wirklich das eigene Kind ist, was angerufen hat?
Das habe ich mich auch schon gefragt und ich habe die auch schon gefragt. Und da das so eine verzerrte, weinende Stimme ist und weil sie einfach gar nicht auf die Idee kommen, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, deswegen denken die, dass es das eigene Kind ist.
Nun ist jemand Opfer eines Schockanrufes, eines Enkeltricks oder auch der Polizeimasche geworden, also dass die Polizei irgendwelche Wertgegenstände abgeholt hat. Was machen Sie als Opferschutz an der Stelle und was kann man grundsätzlich machen? Also welche Hilfe gibt es von Ihrer Seite aus?
Also als Opferschutz rufen wir die Leute erstmal zu Hause an, sprechen mit denen und dann erzählen die erstmal ihre Geschichte. Und dieses Erzählen, das hilft ihnen auch meistens. Da geht es ihnen schon ein bisschen besser. Dann fragen wir, ob sie, weil es sich ja auch meistens dann um ältere Leute handelt, ob sie vielleicht auch Angehörige haben, von denen sie unterstützt werden, die ihnen Hilfe anbieten. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich in den meisten Fällen ist es der Fall, dass die wirklich von Angehörigen gut unterstützt werden, dass sie auch von denen keine Vorwürfe gemacht kriegen, was man ja auch manchmal denkt, wenn das Erbe futsch ist, dass dann die Verwandtschaft sauer ist. Ja, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, Beratungsstellen mit hinzuzuziehen. Das haben wir mal bei einer Dame gemacht aus Garenfeld. Der ging es nach einem Schockanruf ganz schlecht. Nicht nur wegen des Schockanrufs, auch weil einfach das ganze Geld weg war, was sie halt ihr halbes Leben gespart hat. Das vergisst man auch immer. Es geht ja nicht nur um die Scham, es geht ja auch um das Geld, was fehlt. Da haben wir halt den Kontakt zum Weißen Ring hergestellt und die haben sich dann gekümmert und haben sie zu Hause besucht.
Sie sind ja nicht nur das Kommissariat für Opferschutz, sondern auch für Kriminalprävention. Wie sehen denn solche präventiven Maßnahmen aus?
Wir machen Vorträge schon mal in Begegnungsstätten, Kirchengemeinden. Und was ich jetzt jedem alten Menschen oder älteren Menschen, was ich denen raten würde, erstmal, wie gesagt, das haben wir gerade schon mal gesagt, dass man auf dem Schirm haben sollte, dass es Betrugsanrufe gibt. Das heißt nicht, dass man da andauernd dran denken muss. Das sollte man auf dem Schirm haben. Dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man einen Zettel neben der Telefonanlage liegen hätte, auf dem Nummern von Angehörigen, Nachbarn oder Freunde, ich sag mal 2, 3 Nummern, Name mit Telefonnummer, dass man die immer liegen sieht und weiß, sobald mir irgendein Anruf unangenehm ist, rufe ich einen von denen an und frage die, was ich am besten machen soll. Wenn es um Geld geht, sollten alle Alarmglocken angehen. Da sollte man sehr vorsichtig sein und es sollte einem klar sein, es gibt keine Verpflichtung, ans Telefon zu gehen. Man muss nicht spontan auf Forderungen eingehen. Man kann auflegen, ohne dass das unhöflich ist. Man ist ja auch gar nicht verpflichtet, ein Telefon zu haben. Ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Und man sollte auch vielleicht nicht so viel Bargeld zu Hause haben. Dann, nämlich wenn man schon eine größere Summe Bargeld zu Hause hat, die übergibt man vielleicht leichter, als wenn man erst den Gang zur Sparkasse machen muss, um das Geld zu holen.
Was ist denn wie würden Sie aus Ihrer Sicht denn sagen, sind Telefonbücher was Gutes oder sind die eher schlecht?
Also das wäre vielleicht auch noch erwähnenswert, dass man entweder sich komplett aus dem Telefonbuch löschen lässt, ja, oder eben nur den Namen ohne Adresse, es geht keinem was an, wo man wohnt, nur den Nachnamen und den ersten Buchstaben des Vornamens. Was mir da gerade noch einfällt, es war bei den letzten beiden Schockanrufen so, dass die Betrüger den Namen aus einer Todesanzeige hatten. Das heißt also, dass das Opfer sich schon mal in einer emotionalen Ausnahmesituation befindet und man hat noch einen Namen von der Tochter. Ja, also das ist nicht immer so, aber solche Sachen werden halt auch benutzt. Da ist eine Dame angerufen worden, die erst kürzlich Witwe geworden ist und eine ältere Dame, die ihren Sohn verloren hat. Die hat man auch angerufen. Im Zuge dieser Anrufe, weil diese Angerufenen so durcheinander waren, haben sie auch über Vermögenswerte gesprochen, die sie noch zu Hause haben. Über Goldbarren oder über einen Safe. Und im Nachhinein dann machen die sich natürlich Sorgen, dass vielleicht jemand kommt und einbricht oder diese Informationen an Einbrecher weitergegeben werden. Und dafür wollte ich nochmal den Tipp geben, wir haben in unserer Dienststelle technische Berater, da geht es um Einbruchschutz, die kommen zu Ihnen nach Hause. Die beraten Sie, wie Sie vielleicht Ihre Türen oder Fenster noch sichern können. Und das würde dann auch das ganze Sicherheitsgefühl noch ein bisschen verbessern.
An der Stelle vielleicht auch gar nicht so doof zu sagen, für eventuelle Betrüger, die das jetzt hier mithören, braucht da gar nicht erst versuchen, die haben ja alle einen Ausweis mit dabei. Immer gucken, dass man sich den Ausweis zeigen lässt und dann ist man auf der sicheren Seite.
Oder man versichert sich rück.
Genau, wenn wir eins heute gelernt haben, dann, dass man nicht einfach alles sofort glauben sollte. Hinterfragt immer, was passiert, was man euch erzählt. Man kann im Endeffekt nur sich selber trauen, muss man an der Stelle leider einfach mal so sagen. Was kann man denn jetzt selbst irgendwie präventiv tun, um zu verhindern, dass man Opfer eines Betruges wird, sei es im Internet oder auch übers Telefon?
Also grundsätzlich beim Telefon raten wir immer dazu, keinen Telefonbucheintrag zu machen. Es gibt Leute, die müssen die Telefonnummer haben, da ist es wichtig und denen kann man die auch geben und ansonsten muss sie nicht für jeden zugänglich sein. Weil wir eben auch feststellen, dass gerade was diese Schockanrufe angeht, es wird geguckt nach Namen und man kann am Namen erkennen oder erahnen, was für ein Alter jemand hat. Ne? Eine Charlotte kann sehr alt, aber auch sehr jung sein. Eine Waltraud wird eher im höheren Alter sein und die ruft man dann an. Häufig ist es auch so, wenn die Frauen eingetragen sind im Telefonbuch, dann wird davon ausgegangen, der Mann ist offensichtlich schon verstorben, denn sonst wäre bei so gerade älteren Ehepaaren in der Regel der Mann eingetragen. Und dann auch daran können Täter sondieren, wo lohnt es sich anzurufen. Das Zweite ist, was wir auch immer sagen, dann rufen sie zurück. Also haben sie Zettel und Stift neben dem Telefon, lassen sich den Namen von dem Polizeibeamten sagen, die Telefonnummer. Es kann nicht so geheim sein, dass man nicht über die Vermittlung der Polizei zurückruft. Sie suchen sich die Nummer aus dem Telefonbuch von der Polizei, rufen in der Vermittlung an und sagen, ich möchte verbunden werden mit dem Beamten so und so aus dem Kommissariat da und da. Das ist alles kein Problem. Und die 3 Minuten haben wir. Das wird kein echter Polizeibeamter Ihnen übel nehmen. Das nehmen Ihnen nur Betrüger übel. Die werden versuchen zu verhindern, dass sie das machen. Ich bin immer froh, wenn die Leute sagen, ich habe Zweifel, kann ich sie zurückrufen. Das ist total super, weil das ist eigentlich das, was wir möchten. Was uns wichtig wäre, gar nicht so sehr in Bezug auf Betrug, sondern auch im Bereich anderer Straftaten, was Einbrüche angeht. Bitte fotografieren Sie Ihren Schmuck. Wir haben unheimlich oft, dass bei unterschiedlichsten Gelegenheiten Schmuck aufgefunden wird, sichergestellt wird und wir haben Probleme, den zuzuordnen. Ganz oft können uns die Leute sehr gut beschreiben, wie der Schmuck aussieht, aber uns würde einfach eine Bildmappe, würde uns helfen. Ein verregneter Sonntagnachmittag einmal alles fotografieren, in eine entsprechende Datei packen oder von mir aus auch ausdrucken und in ein Fotoalbum kleben, Notizen drunter machen, woraus, wann ungefähr gekauft, was für ein Material. Das wäre für uns eine Riesenhilfe, wenn es dann schon schiefgegangen ist. Und was den Betrug im Internet angeht, die Medienkompetenz. Man muss versuchen, da am Ball zu bleiben. Das Internet ist toll. Das Internet ist toll, um Leute kennenzulernen. Das Internet ist toll, um sein Hobby zu zeigen. Aber das Internet ist eben auch voll von Leuten, die nicht so toll sind. Wenn man sich in diesem Bereich bewegt, dann bitte auch wirklich schauen, dass man die Medienkompetenz hat, dass einem klar ist, was KI ist, dass einem klar ist, wie risikoreich das ist, viele Sachen preiszugeben über seine Profile in den sozialen Medien, dass man weiß, wie kann ich das privat stellen, wie kann ich meine Privatsphäre da schützen, was sollte ich vielleicht nicht auf Fotos abbilden, womit können Leute was anfangen, dass man das für sich klar hat. Auch da gibt es Kurse, die man machen kann, hunderte Möglichkeiten, sich die Enkel ranholen und sich das zeigen lassen, erklären lassen. Aber da wirklich die Kompetenz entwickeln, dass man nicht so blauäugig in diese Internetwelt stolpert, mit der man eigentlich gar nicht richtig zurechtkommt.
An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei Ihnen dreien bedanken für das Gespräch, was sehr aufschlussreich gewesen ist. Und ich hoffe, dass das vielen Leuten weiterhilft. Aber Frau Arnhold, Ihnen werde ich jetzt mal das Schlusswort übergeben. Haben Sie 1, 2 abschließende Worte oder Sätze zum Thema Betrug im Allgemeinen und wie man sich schützen kann?
Also fürs Internet die goldene Regel, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also nicht alles preisgeben, machen Sie es den Tätern schwer, geben Sie nicht so viel über sich bekannt. Und was zu schön, um wahr zu sein ist, ist meistens auch leider nicht wahr. Und wenn Sie Opfer von einer Straftat geworden sind, egal ob es jetzt ein Betrug ist oder etwas anderes, vertrauen Sie der Polizei, wenden Sie sich an uns, wir sind Experten. Es gibt nichts, was wir nicht sowieso schon mal gehört hätten und wir helfen Ihnen.
Radio Hagen, der Podcast.